Ja, liebe Gemeinde, wir haben ja eine Predigtreihe, in der wir gerade sind, im ersten Petrusbrief. Und ich finde sie mega spannend. Von daher auch heute herzlich willkommen dazu. Dieser Brief ist ein echter Ermutigungsbrief. Das heißt, Petrus hat in Situationen von Gemeinden hineingesprochen, die es nicht leicht hatten. Und wenn du denkst in deinem Leben, du hast sie gerade nicht leicht, ist es genau die richtige Botschaft für dich. Wenn du denkst, hier sind Herausforderungen da und du manchmal nicht weißt, wie soll ich sie bewältigen, hat es hier genau die richtigen Punkte, die Petrus anspricht. Und er hat wirklich es auf dem Herzen, Christen zu ermutigen. Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind, die noch nicht viele Jahre vom Christsein was mitgekriegt haben. So wie das Zeugnis von Elsie heute Morgen, dass sie ihre Mutter sich bekehrt hat, als sie 4 Jahre alt war. Wow, was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk. Auch ich durfte das erleben, von klein auf Eltern zu haben, die Jesus kennen, die mir sein Wort beibringen. Und dann erfährt man viel, erlebt viel. Aber so Leute waren das gar nicht. Das waren Leute, die ganz neu zum Glauben gekommen sind. Gemeinden, die überall gegründet wurden. An die hat er geschrieben, sein Herz brannte für sie. Auch, dass da das Wort Gottes groß wird. Vielleicht waren sie schon ein paar Jahre dabei, vielleicht auch erst frisch bekehrt. Aber das war noch keine Generationsgeschichte. Denn sie waren die Personen der ersten Stunde. Und genauso hat Petrus auch dieses Vorrecht von den Briefeschreibern, dass er Jesus persönlich erlebt hat. Er war mit ihm unterwegs 3 Jahre, er hat ihn kennengelernt und mit seinen Höhen und Tiefen, die man in den Evangelien lesen kann, war Petrus einfach der, der einen starken Charakter und uns viel Möglichkeiten zum Schmunzeln und auch zum Innehalten mitgegeben hat. Und von daher finde ich es total cool, diesen Mann gerade im genauen Draufschauen von seinem Brief auch noch besser kennenzulernen. So ist Petrus ein Mann der ersten Stunde und wir finden uns im 3. Teil von dem Petrusbrief. Man sieht es da gerade mal eingeblendet. Das heißt, heute werden wir den Abschluss schaffen. Und dieser 3. Teil, der besteht aus einem dringenden Anliegen von Petrus, 5 Punkte für dein Leben festzuhalten, wenn es schwierig wird. Also wenn richtig so der Boden wackelt, wenn irgendetwas in deinem Leben dich versucht, von Gott wegzureißen oder alles in Frage stellt, dann sollen die 5 Punkte in deinem Leben verankert sein. Das gibt er den Leuten dort mit und das spricht er auch uns heute zu. Wir sehen nochmal eine kurze Folie, wohin der Brief ging. Er war damals in der Gefangenschaft in Rom und hat einen großen Bereich, das ist so die heutige Türkei ungefähr, dann mit seinem Brief erreicht und hat ihnen diese 5 Dinge an der Stelle weitergegeben. Die ersten 2 Punkte hatten wir in einer Predigt schon zusammengefasst. Ich möchte uns da nochmal vor Augen halten. Der erste Punkt war Heiligkeit durch Gehorsam bewahren. Also dort, wo wir denken manches Mal, jetzt geht gar nichts mehr, auf dem Weg zu bleiben, zu sagen, ich halte an Gottes Wort aber fest. Weil es ein Unterschied ist, ob ich mich einfach gehen lasse in meinem Leben und nur noch tue, was, wie die Bibel sagt, mein Fleisch will, oder ob ich festhalte an der Heiligkeit, an dem, was Jesus uns vorgelebt hat. Der 2. Punkt war auch Ehrfurcht vor Gott bewahren. Die hängen, finde ich, auch ziemlich eng zusammen. Denn dort, wo wir in Schwierigkeiten kommen, ist nicht automatisch, dass die Not beten lehrt. Sondern es gibt auch die Möglichkeit, einfach dem ganzen Zeug dann sagen, wenn es Gott geben würde, würde er das nicht zulassen. Wenn er Gott wäre, dann kann er da nicht zuschauen. Wenn Gott, und in ganz andere Schienen zu kommen. Und Petrus kennt das auch. Er kennt solche Situationen und sagt, haltet daran fest, die Heiligkeit durch Gehorsam bewahren. Wer bin ich? Wer ist Gott? Wer durfte ich sein, auch durch Jesus Christus? Und die Ehrfurcht bewahren, dass Gott größer ist als mein Denken, dass er mehr weiß. Und dann im 3. Punkt auch die Liebe zu den Geschwistern bewahren. Da haben wir uns intensiver damit beschäftigt und auch festgestellt, ja, da gibt es immer wieder Herausforderungen. Auch wenn vielleicht nicht gerade der Boden komplett wackelt, aber da dürfen wir üben, immer dran zu bleiben. Und viertens, Freude am geistlichen Wachstum zu haben. Nicht stehen zu bleiben, nicht uns auf irgendwelchen Lorbeeren auszuruhen, nicht einfach nur zu denken, naja, es hat jetzt 10 Jahre, habe ich mich richtig angestrengt, jetzt darf ich mal in geistliche Rente gehen. So etwas gibt es bei Gott nicht, sondern es gibt immer wieder die Freude am Wachstum, weiterzukommen, Erkenntnisse zu sammeln, zu sehen, wie gut es Gott mit dir, mit mir, mit uns meint. Und heute kommen wir zum 5. Punkt, das ist wie gesagt der letzte, aber auch ein ganz intensiver und wichtiger Teil, nämlich ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Und ein Teil der Gemeinschaft zu sein, da hat Petrus uns ein Bild mitgegeben, das sehr intensiv ist. Da heißt es dann, 1. Petrus 2, Vers 5, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Das heißt, wir sind lebendige Steine, als lebendige Steine berufen, gebaut zu einem geistlichen Haus. Wo kann man denn Gott anbeten? Sagt man, ja, man kann Gott doch überall anbeten. Ja, ganz bestimmt. Vielleicht denkt der ein oder andere, naja, in der Kirche oder wie es früher war im Tempel im Alten Testament, da ist es besser oder intensiver. Aber hier bringt Gott jetzt nicht Bauwerke in den Fokus. Er sagt nicht, ihr sollt große Kirchen bauen oder hohe Türme, sondern er sagt, hey, du bist ein lebendiger Stein in meinem Bauwerk. Du gehörst mit dazu. Und da geht es auf einmal um lebendige Menschen, um dich und mich. Da sind wir angesprochen. Und hier ist ein Doppelbild, das vielleicht gar nicht so einfach ist. Zum einen sind wir der Tempel oder ein Teil des Tempels, ein Stein, ein lebendiger. Und zum anderen tun wir Dienst in diesem Tempel. Das heißt, dort als Priester eingesetzt zu sein. Er sagt, du bist ein Stein und mit diesem lebendigen Stein hast du einen Auftrag. Das heißt, ein Stein irgendwo hingestellt macht noch keine Baustelle und schon gar keinen Tempel. Aber eingefügt aneinander entstehen Bauwerke. Hier steht eins, wir sind mittendrin. Und man kann viele sehen in einer Stadt, auch Kirchen und andere Gebäude, wo Steine zusammenkommen, wird etwas möglich sein aufzubauen. Und hier ist Gott sehr kreativ in seinen Gedanken. Ja, er möchte, dass wir als Christen nicht alleine irgendwo rumliegen, sondern uns zusammenfügen, zusammenkommen zu einem Gebäude, das ihn ehrt, ein Tempel zu werden für Gott. Und Petrus will, dass du es zulässt in deinem Leben, dich einfügen zu lassen in so ein Bauwerk, in seinen Tempel. Da kann man sagen, naja, da gibt es die weltweite Gemeinde und es gibt die lokale Gemeinde. Und es ist doch einfach schön, zu der weltweiten Gemeinde dazu zu gehören. Dann würden wir alle daheim vorm Computer sitzen können, irgendeine Predigt hören, vielleicht würde jeder was anderes hören. Aber es wäre nicht eine Gemeinde, von der Petrus spricht, dass Menschen aufeinander gesetzt, aneinander gefügt werden, dort, wo es nicht so einfach ist. Und der Steinprototyp Jesus Christus ist dieser Grundstein. Und wenn wir auf ihm aufgebaut sein wollen, dann können wir nicht irgendwelche Gebäude sein. Dann ist es wichtig, sich einfügen zu lassen in diesen Tempel. Und das heißt, auch mit Gott zu leben. An Jesus Christus richtet sich dieser Bau aus. Er ist der Grundstein und an dem müssen wir uns aufbauen lassen, anfügen, so wie er es sich gedacht hat. Und wenn wir uns sozusagen abwenden von der Welt und zu dem lebendigen Gott hinkehren, dann wenden wir uns ab von dem Ich-Gedanken hin zu dem Wir-Gedanken. Das ist es, was Petrus uns hier deutlich macht. Es geht nicht mehr um diesen reinen Individualismus, den uns die Welt prägen möchte. Wo er sagt, hey, du, es geht um dich und schau auf dich und first you, erst mal gucken, was gefällt dir, was sind deine Neigungen, was zu dir gut. Jesus bringt hier ein ganz schönes Gegenstück und sagt, hey, wenn du mir nachfolgst, dann möchte ich, dass du dich einfügen lässt. dass du dorthin gehst, wo auch mal Druck von oben kommt oder vielleicht von unten. Du merkst, hier trage ich was, da bin ich jemand, der getragen wird und da bin ich jemand, der trägt. Und das ist ein schwieriges Konzept für die Individualisten. Aber es ist ein geistliches, ein biblisches Konzept, worauf Gott hinweist und sagt, ich möchte das. Und Petrus eröffnet dieses Geheimnis auch für uns Christen, das für alle Zeiten gilt. Und ich bin mir sicher, auch während Corona ein festes Element ist, wie Gott Gemeinde bauen möchte und wie er sie sich vorstellt. Denn Jesus bleibt der Eckstein dieses lebendigen Gebäudes, dieses Priestertums. Und jetzt kommt der Gegengedanke. Wenn wir denken, es könnte doch auch ausreichen, wenn ich zu Hause sitze und meinen Lobpreis halte und Gott anbete und vielleicht Menschen evangelisiere, ihnen die frohe Botschaft weitersage. Wieso muss man dann unbedingt in die Gemeinde gehen? Die Gemeinde ist ein Feld, in dem wir wohl lernen sollen oder sogar lernen müssen. Sonst hätte es Gott nicht eingeführt. Dann hätte er sagen können, hey, ihr könnt einfach mal die Schriften verteilen, die Briefe. Dann wären die Briefe auch gar nicht an Gemeinden gegangen, sondern immer an persönliche Leute und gesagt, Mensch, gibt es weiter. Aber hier war der Gedanke Gottes von Anfang an immer auf Gemeinschaft aufgebaut. Und der Gedanke ist, dass wir ein Teil werden. Und da habe ich gedacht, wie kann man denn merken, dass ich nun ein Teil bin einer Gemeinde? Was macht es denn aus? Also ich denke mal, es fängt an, ganz am Anfang, sich einfach für eine Gemeinde zu interessieren und zu wissen, was läuft da denn? Was sind da für Ansagen da? Was sagt da eine Regina? Was gibt es auf einer Homepage? Was gibt es an unserem Freitagsmail für Inhalte? Wo kann ich mich informieren? Was läuft da? Wo kann ich im Prinzip auch ein Stück weit teilnehmen, mit dabei sein? Wir haben als Gemeinde ein Programm wie Church Tools. Da kann man reinschauen, dann kann man ganz viel lernen und mitbekommen, wie läuft der Hase, wer gehört alles dazu. Wenn man Interesse hat, wenn man ein Teil ist von etwas, dann bedient man diese Klaviatur und versucht, über diese Dinge drin zu sein, nicht am Rand zu stehen. Und dann gibt es gar nicht mehr die Frage, du, das hat mir keiner gesagt. Habe ich mal gar nicht erfahren, sondern man ist interessiert und sagt, wie bekomme ich denn die Information, um dazu zu gehören? Dann gibt es noch die Möglichkeit, einander kennenzulernen. Heute hat sich die Elsie vorgestellt. Ich finde es richtig genial, mal so ein bisschen zu hören, was ist ihre Biografie? Vielleicht gibt es viele in der Gemeinde, die du gar nicht kennst. Mal einfach zu fragen, hey, wie heißt du denn? Ich kenne dich noch gar nicht. Also wir sind ja noch nicht so groß, als dass man sich nicht mehr namentlich kennen könnte. Ich weiß, ich bin da auch immer wieder am Kämpfen. Aber es gibt eine gute Möglichkeit, auch sich mitzuteilen, dass man sich den anderen vorstellt, indem man bei Churchill zumal sein Bild reinmacht zu seinem Namen, dass man nicht nur Namen hat, sondern weiß, ach stimmt, das ist die Elsie. Wenn ich die am Sonntag wieder treffe, kann ich sie mit Elsie ansprechen, weil jetzt weiß ich, wie sie heißt. Solche Möglichkeiten gibt es heute, aber wir müssen sie nutzen. Wir müssen uns einfügen lassen und sagen, hey, jetzt hänge ich diese Woche mein Bild auch mal da rein, dass man mich auch sieht und meinen Namen kennenlernen kann. Und dann ist der nächste Punkt, vielleicht mal mit dem anderen nicht nur ihn namentlich zu begrüßen, sondern ihn einzuladen. Gastfreundschaft ist ein biblischer Wert, enorm hoher biblischer Wert. Ich habe in meiner letzten Studienwoche zu dem Thema Gastfreundschaft eine kleine Präsentation gemacht. Wir mussten alle so einen biblischen Wert ausarbeiten und ich habe da Gastfreundschaft genommen. Und ich muss sagen, ich habe geschluckt, was für ein wichtiger, elementarer Wert Gastfreundschaft in der Bibel für Gott ist. Werde ich mal noch eine Predigt drüber machen. Aber den anderen kennenzulernen, hat genau mit diesem lebendigen Baustein zu tun, dass wir uns aneinander fügen, dass wir Interesse haben am anderen. Und dann werden hinter den Namen auch Persönlichkeiten offenbart. Und es ist mega spannend, was wir hier in der Gemeinde alles für tolle Leute haben dürfen. Dann gibt es die Möglichkeit, auch noch füreinander zu beten. Also wenn ich Teil einer Gemeinde bin, da ist mir der andere wichtig, da beten wir füreinander. Also wenn man weder Leute kennt mit Namen, noch vielleicht, wo sie herkommen, noch ein Interesse hat, füreinander zu beten, dann ist echt eine Frage da, ob man schon sich als Teil einer Gemeinde sehen kann. Sonntagmorgens einfach im Gottesdienst zu sein und einfach hier zu sitzen und wieder zu gehen, heißt noch nicht, ein Teil einer Gemeinde zu sein. Da gehört mehr dazu. Da gehört sicherlich auch dazu, dass man mit dabei ist. Nicht am Rande sitzt, sondern sagt, hey, was kann ich in diesem Tempel Gottes mit anpacken? Gemeinschaftsaktionen, da kann man sich gegenseitig kennenlernen. Also auch bei Corona. Einfach mal so Dienste gemeinsam zu machen, da geht es nicht darum, um Mitarbeitermangel auszugleichen, sondern miteinander Gott zu dienen. Miteinander dem Nächsten zu dienen. Das bedeutet Gemeinde. Und letzten Endes ist auch wichtig, dass man weiß, was läuft in der Gemeinde alles noch an Veranstaltungen. Wo kann ich denn da mitmachen? Wir haben immer wieder Gebetsveranstaltungen, Gebetsabende oder auch Frühgebetszeiten, wo wir einladen, wo wir denken, da kann man zusammenkommen, man kann die Chance nutzen. Gehöre ich dazu, lasse ich mich da mit reinbringen, erwarte ich auch, dass Gott in diesem Tempel, in dieser Gemeinschaft vielleicht speziell zu mir redet oder dass ich andere da mit reinnehmen darf. Dann sind auch Kleingruppen ein ganz wichtiger Teil. Das kann die Jugend sein, die Royal Ranger, aber auch unter der Woche andere Kleingruppen für Erwachsene, für Jugendliche. Mit dabei zu sein, zu sagen, hey, da gehöre ich mit dazu. Es ist kein Allheilmittel. Kleingruppen, aber an vielen schwierigen Punkten hilft es enorm zu wissen, ich stehe eben nicht alleine. Und das, was Sonntagmorgens die Gemeinde nicht abdecken kann, ist an dem Punkt gerade die richtige Stelle, miteinander zu beten, vielleicht auch manche Lasten zu teilen, durch Krisen zu gehen, sich beim Umzug zu helfen oder einfach über ein Hobby mal zu reden, wie auch immer. All das gehört mit dazu. Und zur Gemeinde dazu zu gehören, gehört letztlich auch Finanzen. Und ich halte jetzt keine Finanzpredigt, ich erwähne es nur. Aber an den Finanzen kann man auch sehen, deutlich sehen, ob ich dazugehöre oder nicht. Ob ich ein Teil davon bin. Wie gehe ich da mit meinem Geld um? Und vielleicht noch auch als letzten Punkt, wenn wir Aktionen starten, wie ein Wandertag oder Gemeindefreizeiten oder was auch immer, mitzugehen. Hey, das sind so intensive Möglichkeiten. Zurzeit vielleicht während Corona nicht mehr möglich, aber wenn es wieder kommt, sind diese Dinge richtig klasse. Wir als Ranger werden in den Herbstferien, in den ersten 4 Tagen wieder eine richtige Aktion starten, werden auf dem Gelände arbeiten und ich weiß jetzt schon, da werden wir wieder eng zusammenrücken. Wir lernen uns kennen, wir fällen Bäume, also nur die Kranken, es sterben schon genügend Bäume, aber wir müssen die rausschneiden, die am Kippeln sind. Wir werden unsere Häuser erneuern, ein Dach neu drauf machen auf einer Hütte und so weiter. Miteinander arbeiten, sich kennenlernen und merken, hey, was für Schätze, was für wunderbare, lebendige Steine haben wir alles in der Gemeinde. Und da gibt es natürlich auch 2 Dinge, die man falsch machen kann. Zum einen gibt es den, der gerne in die Gemeinde kommt, aber sich nie irgendwie gerne bindet. Einfach nur als Zuschauer. Vielleicht mal dorthin geht oder hierhin geht und sich die Sachen raussucht, die ihm gefallen. Aber sich bloß nicht die Finger schmutzig machen, nicht dort mal reinzustehen, wo Gegenwind kommt, dort auch mal auszuhalten, wo man geistlich herausgefordert wird. Nachfolge Jesu ist kein Sofajob. Nachfolge Jesu ist eine Herausforderung, festzuhalten und dran zu bleiben, seinen Glauben prüfen zu lassen und auch in Stürmen zu wissen, der Herr Jesus ist im Boot. Das ist Nachfolge Jesu. Und wenn wir in den Apostelgeschichten diese Abenteuer alle mitkriegen, dann waren das Notsituationen, Glaubensherausforderungen von den Leuten damals, die wir heute oft auch haben. Vielleicht treiben wir nicht 2 Tage auf dem Meer oder vielleicht kriegen wir auch nicht 39 Geißelhiebe plus einen oder was auch immer, aber jeder hat in seiner Zeit die Herausforderung, dass auch Nachfolge Jesu nicht nur ein Streicheln ist, nicht nur auch ein gemütliches in einem Nest sich warm zurechtzumachen, sondern ein Stein, der auf dem anderen liegt. Vielleicht ist ein Schleifstein in deinem Leben notwendig, damit du als Diamant wertvoll werden kannst. Denn dort, wo ein Diamant geschliffen ist, da wird er wirklich wertvoll. Und das Zweite ist auch, Gemeinden einfach noch durchzugehen, nirgends irgendwo Heimat zu haben und sagen, mal dort finde ich den Lobpreis angenehm, da ist die Atmosphäre schön, dort kann der Prediger es gut, in der nächsten sind tolle Kleingruppen, die ich wichtig finde, und in der Gemeinde, da kommt auch mal Heilungsprediger oder irgendwelche Wundertäter vorbei. Und all das sind keine Gedanken nach dem Neuen Testament, von denen hier auch Petrus uns ans Herz legt, sondern da heißt es, Vers 5, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Was gefällt Gott? Ja, wir sind ein Tempel und wir sind Priester in diesem Tempel. Das heißt, es gibt auch im Neuen Testament Priester. Ja, im Alten Testament, da war es so, dass die Priester ein Teil des Volkes waren, die Leviten. Da wurden dann die ganzen Ochsen, die Rinder, alles angeschleppt, was zum Opfern war. Der eine Sünde getan hat, der was opfern musste, brachte es hin und die haben es geregelt. Die haben das geregelt zwischen Gott und den Menschen und zwischen den Menschen und Gott, und die standen dazwischen. Im Neuen Testament verwirklicht Gott seinen Traum, dass wir gemeinsam Priester werden. Da gibt es nicht das Priestergeschlecht der Pastoren, der Ordinierten oder der Evangelisten oder irgendwelchen Ausgesonderten, sondern wir haben ein Priestertum, ein allgemeines Priestertum von allen, die Jesus nachfolgen. Das heißt, du bist zum Priestertum berufen. Und wenn wir denken, ach, ich gehe einfach in die Gemeinde und da gibt's eine nette Dame, die macht die Einleitung und irgendjemand predigt da und Leute versorgen uns mit tollem Lobpreis, dann mache ich eine neue Priesterschaft, die es in der Bibel so nicht gibt. Der muss mich versorgen, der muss gucken, dass es mir gut geht, muss mich anrufen, wenn ich krank werde, muss vorbeikommen zum Salben, der muss. Das gibt's im Neuen Testament nicht. Im Neuen Testament sind wir alle, jeder, der ein lebendiger Stein ist, zur Priesterschaft aufgerufen. Wir sind alles Geheiligte und Heiliggemachte. Was für ein Vorrecht. Und Petrus möchte, dass wir das vor Augen haben und eben auch Teil dieser Gemeinschaft sind. Was sind denn dann diese geistlichen Schlachtopfer, über die sich Gott heute freut? Also Petrus definiert es jetzt hier nicht so ganz genau. Hätte ich nachgefragt, wenn ich ihn getroffen hätte, hätte ich gesagt, du, wie stellst du dir das denn vor? Aber Paulus hat es im Römerbrief Kapitel 12 mal so genannt, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also das heißt, wir stehen mit unserem Leben im Prinzip komplett für Gott ein. Jesus hat sein Leben für dein Leben gegeben und du darfst dein Leben zu seiner Ehre geben. Zu diesem wohlgefälligen Opfer, zu diesem vernünftigen Gottesdienst. Gott freut sich natürlich über jedes Lob, über jeden Lobpreisgottesdienst, über all das, was wir an Dank und Ehre ihm entgegenbringen. Das sollen wir nicht vernachlässigen. Aber es wird hier deutlich, es geht nicht darum, dass wir Konsumenten sind, sondern dass wir Priester sind. Das heißt, auch sonntagmorgens sind wir, wenn wir zusammenkommen, Leute, die dienen, die anderen etwas mitzubringen haben. Das ist die neutestamentliche Priesterschaft. Gott hat dich berufen und du darfst etwas geben. Du darfst etwas von dem weitergeben, was er dir gezeigt hat. Und vielleicht denkst du auch, naja, das ist mir alles viel zu kompliziert, das mache ich lieber ohne Gemeinde. Also nach Gottes Plan geht es gar nicht ohne Gemeinde. Er plant nur mit dieser oft auch fehlerhaften Truppe, wo es hinten vorne klemmt, wo man sich manches anders wünscht oder vorstellt, plant Gott damit. Und er möchte, dass wir schon heute hier etwas von der Ewigkeit schmecken. Und wenn wir so Gemeinde sehen, dann dürfen wir einen Blick hineinwerfen in das, was die Bibel uns von der Ewigkeit sagt. Also wenn wir mal in die Offenbarung reinschauen, wie das aussehen wird, dann lesen wir da nichts von Eigenheimen mit Computer ausgestattet und einem großen Bildschirm zum Lobpreis Gottes. Sondern da lesen wir was von Scharen von Menschen, die zusammenkommen. Und wenn wir lesen hier, Gott geht hin und macht uns eine Wohnung, dann stellt sich oft jeder so vor, ah, dann habe ich endlich mein Eigenheim. Das, was ich hier nie auf die Reihe gekriegt habe, werde ich im Himmel dann haben. Vielleicht ist es ja eine WG. Wo steht da was von einem Eigentumswohnung? Oder wo steht da irgendetwas von, jetzt habe ich mal meinen Bereich und kann endlich alleine sein? Das steht bei mir nirgends. Wenn Gott vom Himmel redet, dann ist da eine Mega-Gemeinschaft. Nationen kommen zusammen. Und ich finde es in unserer Gemeinde so genial, dass wir international sind. Hier ist ein ganz starker Vorgeschmack des Himmels. Da sitzen nicht irgendwo Schwaben und die Bayern und die Hessen irgendwie verteilt, sondern da geht es zusammenzukommen, Gemeinschaft zu haben. Und wenn wir uns von Corona abhalten lassen und sagen, da gehe ich nicht mehr in die Gemeinde, dann muss ich mir überlegen, ob ich auf dem biblischen Trip bin, dass ich sage, das ist jetzt die heutige Situation, das will das Gesetz, da halte ich mich ja dran, ich bin hier ein guter Bürger in Deutschland. Oder ist mir Gottes Wort wichtiger, der uns ruft in die Gemeinschaft und wir ausschöpfen, was wir auch rechtlich dürfen. Und sage, ich lasse mich von nichts abhalten, weil ich meinen Glauben auf Gott setze. Mein Vertrauen liegt in Jesus Christus. Und ich weiß, dass er seinen Weg mit mir richtig macht. Und ich möchte die Gemeinde deshalb nicht missen. Ich werde da reingehen. Vielleicht ist es eine neue Glaubensherausforderung, auch für dein Leben. Aber heute Morgen sagt es dir Jesus und stell dir die Frage, vertraust du mir oder vertraust du deinen Sicherheiten? Vielleicht ist das ein Punkt, den wir heute raus mitnehmen. Weil Jesus Sehnsucht hat, dass wir zusammenkommen. Weil auch wir Sehnsucht haben sollen, diese Gemeinschaft, die uns im Himmel begegnet wird, auch hier schon erleben zu dürfen. Und deshalb liegt darauf auch eine ganz besondere Verheißung. In Vers 4 und 5, ich lese mal noch 4, zu Jesus, also zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Aus menschlichem Verständnis ist diese Geschichte mit Jesus, mit diesem Plan mit der Gemeinde, diese ganze Geschichte irgendwie fast töricht. Ja, und darüber schreibt auch Paulus, dass die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht wird. Aber Gott von uns Menschen verlangt, dass wir uns auf ihn verlassen und an das glauben, was er uns verheißen hat. Dass Jesus das Fundament des lebendigen Tempels ist, in dem du und ich, in dem wir Priester sein dürfen. Er als der Eckstein. Er ist auserwählt. Und wenn Jesus dir so kostbar wird, wie er sein sollte, dann wirst du alles daran setzen, das auch zu tun. Ich muss sagen, ich kann nicht verstehen, dass wenn man Jesus nachfolgt, sein ganzes Leben in seine Hand gibt und sagt, du bist mir wertvoller als alles andere, dass man dann nicht das liebt, was Gott auch liebt. Und Gott liebt seine Gemeinde. Gott liebt seine Gemeinde. Und er wertschätzt sie so, dass er jede einzelne Gemeinde sieht. Und wenn wir in der Offenbarung sehen, die Sendschreiben, dass er sogar eine Botschaft hat für jede Gemeinde. Hätte auch sein können, dass er wieder einen Brief schreibt, so für alle. Nein, der Geist Gottes hat den Johannes damals geleitet, für jede Gemeinde ganz speziell das Lob und auch zum Teil die Not eben anzusprechen und sagen, hey, hier geht's weiter. Kommt da zusammen, erneuert es, bleibt da nicht stecken, habt die erste Liebe wieder, kommt zusammen. Das ist das, worüber Petrus hier spricht und es uns heute und auch schon mal damals den Leuten ans Herz gelegt hat. Vers 6 und Vers 7. Denn es ist In der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, wird er ein kostbarer, wird er die Kostbarkeit, für die Ungläubigen aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworfen. Und weiter heißt es, und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. An der Stelle ist einfach das Problem da. Was passiert hier? Es ist das Kreuz, wo Jesus für uns gestorben ist und sein Plan, sein Opfer für dich geschehen ist. Er soll der Schatz deines Lebens sein. Und Jesus soll dir wichtiger sein als alles andere in dieser Welt. Jesus soll sogar dir so wichtig sein, dass du dein Leben auch für ihn gibst. Vers 8, der Stein des Anstoßes, geht es dann weiter. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Die Bauleute, die Leute, die Jesus verwerfen, die ihn nicht lieben können, die werden keinen Zugang finden zu dieser Botschaft. Aber wir dürfen darum beten und darum bitten, dass wir uns hineinnehmen lassen in die manchmal schwierigen Botschaften Jesu. Ich weiß, was Jesus gesagt hat, war vielfach provokant. Wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, ist das ein Anstoß für viele. Warum heute nur einen einzigen Weg? An der Stelle sind wir herausgefordert und an der Stelle fordert er uns auch heute immer wieder raus. Wo sind wir bereit, diesem Herrn, diesem Juwel, diesem Stein, Eckstein so zu vertrauen, dass wir sagen, ich habe erkannt, wir sind das auserwählte Geschlecht und wir setzen unsere Hoffnung ganz auf Jesus Christus, dass wir die Sünde hassen und die Gerechtigkeit lieben. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Aus dem Nichts sehen können, hinein das Licht, alles erkennen zu dürfen. Geistlich auch. Ich habe mal im Internet gegoogelt, was so die 7 Tugenden sind, was unter landläufigen Meinungen herrscht. Und ich habe hier 7 gefunden, da hieß es sogar die 7 himmlischen Tugenden. Das ist Demut, Mildtätigkeit, Keuschheit, Geduld, Mäßigung, Wohlwollen und Fleiß. Also Demut, Mildtätigkeit, Keuschheit, Geduld, Mäßigung, Wohlwollen und Fleiß, die 7 himmlischen Tugenden. Wenn wir jetzt aber nochmal reinschauen, was Petrus uns in seinem Brief sagt, dann habe ich gedacht, stellen wir mal diese Tugenden dagegen. Da ging es um Heiligkeit, um Ehrfurcht. Das war unser erster Predigtteil. Es ging um Liebe und um Wachstum. Und heute geht es auch noch um die Teilhaberschaft, Anteil zu haben an der Gemeinde. 5 Punkte von Petrus. Wenn wir jetzt noch 3 von Paulus mit dazu nehmen, deckt sich einer, nämlich die Liebe. Wenn da noch Glaube, Liebe, Hoffnung dazukommt, dann haben wir auch wieder 7, die wir finden. Und diese Tugenden oder auch Eigenschaften Gottes, an denen dürfen wir uns festhalten, dahin entwickeln als seine Priester. Denn er sagt darüber, früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Früher sah es ganz anders aus, jetzt aber gehören wir zu ihm. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Wer Jesus gehört, hat seine Barmherzigkeit in seinem Leben erfahren, was es heißt, die Sünde loszuwerden und freigesprochen zu sein. Berufen zu einer geistlichen Priesterschaft, auch heute und hier. Und das legt uns Gott ans Herz. Und dafür möchte ich beten, dass das zum Durchbruch kommt. Herr Jesus, danke schön, dass wir heute jetzt hier sehen dürfen, was deine Gedanken über uns sind. Danke, dass du so einen guten Plan hast und dass wir auch diese 5 Punkte, die uns Petrus ans Herz legt, dass wir sie nicht übersehen oder übergehen, sondern dass wir sie so fest in unserem Leben verankern, dass was auch immer kommt und uns erschüttern möchte, dass wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern uns auf das besinnen, was dein Wort sagt. Denn da ist Geist und da ist Leben und da dürfen wir uns drauf verlassen, denn du bist König und du bist Herr. Und wir vertrauen dir und wir sagen, Jesus, wir haben dich lieb. Wir geben dir alle Ehre und wir beten, dass wir ein gutes Priestertum sind in deinem wunderbaren Tempel, den du erbaut hast und wir uns hineinnehmen lassen in die Berufung und in das, was du geplant hast über unserem Leben. Im Namen Jesu. Amen.